Guten Morgen miteinander. Es ist das erste Mal, dass ich nicht als Techniker hier vorne stehe. Im Unity habe ich immer wieder mal Inputs gemacht, aber heute am Sonntag im Gottesdienst ist das für mich das erste Mal. Denn den Rest der Woche bin ich nicht Prediger oder Pastor, sondern Techniker. Und als Elektroingenieur bin ich stark von der Naturwissenschaft geprägt. Ich finde es faszinierend, wie viel wir über unsere Welt lernen können. Und es ist absolut überwältigend, wie dieses Wissen unser alltägliches Leben umgekrempelt hat. Auch in meinem Studium waren die Naturwissenschaften sehr präsent. Über Religion hingegen hat man eigentlich nicht gesprochen. Die landläufige Meinung ist, dass Religion ein Märchen ist und dass vernünftige Menschen das hinter sich gelassen haben. Die Wissenschaft hat Gott abgeschafft. Wir brauchen keinen Gott mehr, denn wir wissen ja jetzt, wie die Welt funktioniert. Kennt ihr solche Aussagen? Was entgegnet ihr darauf? Ich möchte mit euch ein kleines Experiment machen. Ich habe hier einen Wasserkocher, also einen komischen Topf irgendwie mit Wasser drin. Und wenn ich da hier diesen Knopf betätige, dann leuchtet der. Und irgendwann beginnt das Wasser zu kochen. Kann mir irgendjemand sagen, warum das Wasser zu kochen beginnt? Es wird erhitzt. Ja, genau. Also wir haben, hier ist ja ein Kabel angeschlossen. Und da drin, da befindet sich Kupfer. Und im Kupfer, da sind Elektronen drin. Und die können sich im Kupfer recht frei hin und her bewegen. Und weil die da aus der Steckdose von den Zentralschweizer Kraftwerken immer wieder angestoßen werden, die tanzen darin wie wild hin und her. Und genau. Und hier unten im Kübel ist eine Heizschlange drin. Das ist etwas Ähnliches wie ein Kabel. Nur können sich die Elektronen darin viel weniger frei bewegen. Sie stoßen immer wieder auf Hindernisse. Und jedes Mal, wenn sie in ein Hindernis hineinstoßen, werden sie abgebremst und die Heizschlange wird wärmer. Und da die Heizschlange von Wasser umgeben ist, wird ein Teil der Wärme an das Wasser weitergegeben. Und wenn wir das lange genug machen, dann beginnt irgendwann das Wasser zu kochen. Das ist ein bisschen vereinfacht Wissenschaft. Wir verstehen ziemlich genau, was da passiert. Wir können das mit Formeln beschreiben, wir können das testen und wir können das sehr gezielt einsetzen. Aber halt, wenn du mich spontan fragst, wieso das Wasser da kocht, dann werde ich dir nicht das Heizelement und die Elektronen erklären. Ich werde dir sagen, das Wasser kocht, weil ich einen Tee möchte. Ja, ihr würdet mich komisch anschauen, wenn ich euch etwas von Elektronen erkläre auf die Frage. Aber was stimmt denn nun? Welche Aussage ist richtig und welche ist falsch? Ja, natürlich sind beide richtig. Und es ist absolut sinnlos, die beiden Antworten gegeneinander auszuspielen. Weil sie geben eine Antwort auf einer ganz unterschiedlichen Ebene. Genauso verhält es sich mit Wissenschaft und mit Naturwissenschaft und Religion. Ich mache da mal meinen Tee fertig, weil das Wasser hat wirklich gekocht. Genau. Eben mit Naturwissenschaft und Religion verhält es sich genau gleich. Die Naturwissenschaften stellen immer die Frage nach dem Wie. Wie funktioniert der Wasserkocher? Wie funktioniert Gravitation? Wie funktioniert die Sonne? Die Frage nach dem Warum ist eine andere. Warum hat Gott die Sonne geschaffen? Nur weil ich weiß, wie eine Glühbirne funktioniert, ist Thomas Edison nicht plötzlich überflüssig. Naturwissenschaft und Religion widersprechen sich nicht. Sie stellen unterschiedliche Fragen und ergänzen sich deshalb. Es gibt viele wichtige Wissenschaftler, die das genauso sehen. Kennt ihr Isaac Newton? Er hat als erster die Gravitation erforscht und die Bewegungsgesetze formuliert. Er gilt heute als einer der wichtigsten Naturwissenschaftler überhaupt. Oder kennt ihr Blaise Pascal? Er war ein französischer Mathematiker, Physiker, Literat und Philosoph. Oder Georges Lemaître, der Begründer der Urknalltheorie? All diese Männer waren bedeutende Wissenschaftler und sie alle glaubten an Gott. Sie glaubten an Gott, weil es gute, rationale Gründe dafür gibt. Um diese Gründe geht es heute. Wie können wir unseren Glauben begründen? Wie können wir unseren Freunden erklären, dass der Glaube wahr ist? Für dieses Thema gibt es einen Fachausdruck: Apologetik. Das Wort Apologetik bedeutet so viel wie Verteidigung oder Rechtfertigung und bezeichnet die Verteidigung einer Weltanschauung. Im Christentum entstand über die Jahrhunderte eine reiche apologetische Tradition. Manchmal nennt man das Thema auch begründet Glauben oder, wie ich es heute nenne, mit Kopf und Verstand für meine Freunde. Markus hat letzten Sonntag darüber gesprochen, wie wir unseren Freunden begegnen können, wie wir interessierte Gespräche führen können. Er sprach darüber, wie wichtig es ist, echtes Interesse zu zeigen und zuzuhören. Und ich selbst erlebe es aber auch immer wieder, dass mir Menschen in meinem Umfeld kritische Fragen zu meinem Glauben stellen. Darum geht es heute, um diese Fragen und um diese Antworten und wie wir Antworten finden und geben können. In der Bibel schreibt Paulus: Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Falsch, das hat nicht Paulus gesagt, aber ich habe Paulus gesagt, gell? Das hat Petrus gesagt. Entschuldigung. Das steht im 1. Petrus 3. Petrus fordert uns auf, dass wir jederzeit über unseren Glauben Rede und Antwort stehen. Ja. Wenn jemand wissen will, was du glaubst, wieso du glaubst, oder wieso du denkst, dass das alles Sinn macht. Vereinfacht könnte man sagen, die Apologetik beschäftigt sich nicht nur damit, was wir glauben und was wir tun, sondern gerade auch mit der Frage nach dem Warum. Warum macht der Glaube Sinn? Es sind Fragen, die ich immer wieder höre, sei es in den Medien oder von Freunden und Bekannten, die keiner Kirche angehören. Wieso glaubst du an Gott? Wieso gehst du in die Kirche? Wieso heiratest du? Was hältst du von Sterbehilfe? Oder hat die Wissenschaft Gott nicht abgeschafft? Und manchmal stellen wir uns solche Fragen auch selber. Wieso lässt Gott Leid zu? Wieso werde ich krank? Wieso verhungern Menschen? Oder vielleicht jetzt gerade, wieso das ganze Corona? Die Apologetik beschäftigt sich mit solchen Fragen und damit Antworten zu geben. Antworten zu geben bedeutet aber auch, die Wahrheit zu suchen, Fragen zu stellen, zu verstehen, wer Gott ist und wie die Welt funktioniert. Wer erklären will, muss zuerst verstehen. Die Bibel spricht dabei immer wieder von Erkenntnis und von Weisheit. Erklären setzt Weisheit und Erkenntnis voraus. Und ich möchte euch heute nicht einfach ganz viele Antworten vorsagen, damit ihr die dann nachsagen könnt. Ich möchte euch zeigen, wie man Fragen stellen kann und wie man solche Antworten finden kann. Man kann das lernen. Und manche würden mir hier vielleicht entgegnen, dass Glaube heißt, zu vertrauen und nicht zu wissen. Dass wir Gottes Wort einfach gehorchen und folgen sollen und kein Recht hätten, Gott zu hinterfragen. Dem will ich hier gar nicht widersprechen. Der Glaube an Gott und das Vertrauen auf ihn ist die Grundlage für das, was ich euch zeigen möchte. Weil Fragen und in ihrer stärkeren Form Zweifel verlangen nach einer Erklärung. In der Bibel fordert uns Gott immer wieder auf, ihm zu vertrauen und an ihn zu glauben. Allerdings finde ich in der Bibel auch einen Gott, der großzügig Weisheit und Erkenntnis verteilt, all denen, die danach fragen. Aber wie werden wir weise? Wo finden wir Weisheit? Im Alten Testament gibt es eine ganze Reihe von Büchern, die als Weisheitsliteratur bezeichnet werden. Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger und das Hohelied behandeln alle das Thema Weisheit. Was ist Weisheit, Erkenntnis und Vernunft? Und wie finden wir Weisheit? Und wie gelingt unser Leben? Salomo schreibt in den Sprüchen, im Kapitel 2, am Anfang, mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, so dass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach der Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er behütet die Recht tun und bewahrt den Weg seiner Getreuen. Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten. Salomo sagt, dass wir Weisheit und Erkenntnis suchen sollen wie einen wertvollen Schatz. Dass unser Herz und unsere Ohren offen sein sollen für die Weisheit und unser Mund nach Vernunft rufen soll. Und wer das von ganzem Herzen tut, ist er dann nicht schon fast ein Wissenschaftler? Ein Vers aus Jeremia. Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Diesen Vers ist mir in einem Buch eines deutschen Wissenschaftlers aufgefallen. Er machte ihn zu seinem Motto. Gott fordert uns auf, Fragen zu stellen, nachzuforschen, von ihm zu lernen. Es gibt das Klischee, dass Gott von Christen blinden Gehorsam fordert. Ich glaube, das wird oft falsch verstanden. Gott fordert uns auf, die Wahrheit zu suchen. Ja, Jesus sagt von sich selbst sogar, dass er die Wahrheit in Person ist. Wenn wir also ehrlich die Wahrheit suchen, da können wir Gott gar nicht verfehlen. Gehorsam brauchen wir da, wo wir nach der Wahrheit handeln sollen. Da, wo es darum geht zu tun, was wahr und was richtig und was gut ist. Aber Gehorsam ersetzt nicht die Suche nach der Wahrheit. Es geht noch weiter. Manchmal passieren in unserem Leben Dinge, die uns erschüttern, wo wir die Welt nicht mehr verstehen. Wie finden wir in solchen Situationen Antworten? In der Bibel finden wir immer wieder Personen, die Gott nicht verstehen und die ihn zum Teil ganz offen anklagen. Ich denke an Hiob oder an Habakuk oder auch an Thomas, den Zweifler. Es sind Männer Gottes, die sich in der Not anklagend gegen Gott erheben. Ich glaube nicht, dass wir ein Recht dazu haben, Gott anzuklagen. Dafür gibt es keine Grundlage, geschweige denn einen Richter. Aber Gott ist in seiner Gnade all diesen Anklägen begegnet und hat ihnen auf sanftmütige Art und Weise geantwortet. Sie wurden in der Begegnung mit Gott verändert und gestärkt. Wir sehen, wie Gott uns auffordert, Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Lasst uns nach Wahrheit und Verständnis streben. Lasst uns lernen und studieren, wie Gott ist. Und lasst uns seine Erkenntnis suchen. Erkenntnis hat handfeste Auswirkungen. Wenn Gott nämlich unsere Gebete und Wünsche erhört und uns unsere Fragen beantwortet, dann hat das Auswirkungen für uns persönlich, aber auch für unsere Freunde, für unsere Familien und für unser Umfeld. Unser Wissen und unsere Weisheit soll keine Trophäe, sondern vielmehr ein Werkzeug sein. Weisheit steht nicht still, sondern sie bewegt unser Leben und das Leben unserer Freunde. Eine große Hoffnung in der Apologetik ist, dass Menschen erkennen, dass Gott real ist und es vernünftig ist, an ihn zu glauben. Und die Hoffnung ist, dass sie sich deswegen auch Gott zuwenden. Das passiert auch immer wieder. Ein bekanntes Beispiel ist C.S. Lewis. Der englische Literaturprofessor ist war in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, wurde aber ein überzeugter Atheist. Er war aber immer wieder mit überzeugten Christen befreundet und führte lange Diskussionen mit ihnen. Lange lernte er alle christlichen Lehren ab. Dass einige seiner Lieblingsautoren Christen waren, empfand er als Makel. Über längere Zeit erkannte er aber immer mehr, wie sehr die christliche Weltanschauung Sinn macht. Er wehrte sich aber dagegen, sich das einzugestehen. Eines Tages aber gab er auf. Er schreibt in seiner Autobiografie: Im Jahr 1929 lenkte ich ein und gab zu, dass Gott Gott war. Und ich kniete nieder und betete, vielleicht in jener Nacht der niedergeschlagenste und widerwilligste Bekehrte in ganz England. C.S. Lewis wurde ein überzeugter Christ und gilt heute als der einflussreichste christliche Apologet des 20. Jahrhunderts. Auch ich persönlich habe immer wieder Diskussionen mit Freunden über schwierige Fragen. Jemand sagte mir, ich könnte nicht verantworten, ein Kind in die Welt zu stellen. Wir Menschen machen den Planeten nur kaputt. Und wenn das Klima den Bach runtergeht, gibt es sowieso keine Zukunft für meine Kinder. Solche Aussagen tun mir weh. Nicht nur, weil sie im Kern gefährlich und irgendwo menschenverachtend sind, aber auch, weil sie von tiefer Not und Verletzung zeugen. In solchen Situationen versuche ich, meine Hoffnung weiterzugeben. Natürlich machen wir Menschen Fehler. Natürlich zerstören wir. Und das einzusehen ist wichtig. Aber genau hier steht doch Jesus mit seiner guten Botschaft. Ja, wir Menschen zerstören, ja, wir sind nicht gut genug und ja, wir machen Fehler, aber es gibt Hoffnung. Jesus ist am Kreuz für unsere Fehler gestorben. Deswegen steht das Kreuz hier auf dieser Seite. Das ist das Evangelium. Jesus ruft uns und wir müssen das Geschenk seiner Gnade nur annehmen. Und das ist die gute Nachricht, dass es bei Gott Vergebung und Hoffnung gibt. Und das gilt für einzelne Menschen, für unser persönliches Leben, aber genauso für die Menschheit als Gesamtes. Das bin ich überzeugt. Und manche dieser schwierigen Fragen, die meine Freunde und mich und unsere Gesellschaft im Moment bewegen, die haben nicht direkt mit Religion zu tun. Kann das Klima sein, es kann Sterbehilfe sein. Als Techniker ist auch künstliche Intelligenz immer wieder ein Thema. Aber all diese Themen gehen so tief, dass sie immer meinen Glauben und meine Hoffnung berühren. Und ich möchte meine Hoffnung weitergeben und die Hoffnung von Jesus und ich möchte Zeuge davon sein. Ich möchte Zeuge sein, weil ich niemanden überreden kann und will. Es geht nicht darum, meine Freunde zu bekehren. Aber es geht darum, Denkanstöße zu geben und Zeugen zu sein. Jesus spricht davon, Salz zu sein. Ich glaube, das hat Auswirkungen auf unsere Freunde. Wenn wir Salz und Hoffnung sind und Salz und Hoffnung streuen, dann können wir unsere Freunde, aber auch unser ganzes Land, unsere ganze Gesellschaft stärken. Die Apologetik befasst sich streng genommen mit der Verteidigung des Glaubens. Wenn wir aber lernen, den Glauben zu begründen, profitieren wir in ganz vielen Bereichen unseres Lebens. In der Diskussion mit Freunden, im Suchen nach Antworten, im Lesen, Überall da lerne ich. Ich lerne, Fragen zu stellen und zu beantworten. Und das sind wichtige Fähigkeiten. Auf eine möchte ich etwas genauer eingehen. Wer sich mit Apologetik beschäftigt, lernt, Argumente zu prüfen. Das ist der Kern von Apologetik. Es geht darum, Argumente für oder gegen den Glauben zu finden und zu testen. Aber diese Fähigkeit ist in ganz vielen Situationen wichtig. Und gerade in Zeiten von Verschwörungstheorien ist das hochaktuell. Paulus fordert auf im 1. Thessalonikerbrief: Prüft aber alles und das Gute behaltet. Und Johannes fordert noch viel eindringlicher zum Prüfen auf. Er schreibt: Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm vom Gottesgeist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. In Zeiten des Internets werden wir jeden Tag mit verschiedensten Meinungen konfrontiert. Und die Bibel warnt uns davor. Es fällt uns nicht immer leicht zu unterscheiden. Und auch unsere Freunde und unsere Familie bringen immer wieder verschiedene Meinungen und Ansichten an uns heran. Aber es ist unsere Aufgabe, nicht immer alles einfach zu glauben, sondern zu lernen, weise zu werden und selber unterscheiden zu können. Denn gerade das Internet hat nicht immer recht. Die kompromisslose Suche nach der Wahrheit ist wichtig für unser Leben. Wir müssen lernen, gut und böse, richtig und falsch zu unterscheiden. Wenn wir Argumente prüfen können und unterscheiden können, hilft uns das in ganz vielen Bereichen des Lebens. Ich möchte euch 4 kurze Beispiele geben, wo uns die Fähigkeit, Argumente zu prüfen, hilfreich ist. Das erste betrifft uns persönlich, weil wir lernen, bessere Entscheidungen zu treffen. Bei jeder Entscheidung in unserem Leben gibt es Pro und Contra. Und wenn wir gewohnt sind, Argumente abzuwägen, wird es uns einfacher fallen, in unserem Leben gute Entscheidungen zu treffen. Der zweite Punkt ist, wir können unseren Freunden bessere Ratschläge geben. Ich denke, die meisten von euch kennen die Motivationssprüche von Instagram. Viele davon sind nicht wirklich guter Rat. Guter Rat ist wertvoll. Und wer weise ist, ist ein besserer Ratgeber. Gerade auch für seine Freunde und seine Familie. Der dritte Punkt ist, dass unsere Kirchen gefestigt werden. Ob es nun ein atheistischer Freund ist, der meinen Glauben kritisch hinterfragt, oder ob es eine neue christliche Strömung aus Amerika ist, von der mir vielleicht ein Freund in der Kirche erzählt. Ich prüfe die Argumente auf dieselbe Art und Weise. In der Kirchengeschichte gibt es viele falsche Propheten, viel Streit und viel Spaltung. Wenn wir als Freunde zusammen in dieselbe Kirche gehen, müssen wir uns immer wieder fragen, was wir eigentlich glauben und wieso. Wenn wir gemeinsam unseren Glauben immer besser begründen und verstehen, dann lassen wir uns auch nicht so leicht von neuen Strömungen erschüttern und spalten. Und das vierte Beispiel ist, ich denke, wir werden bessere Leiter. Viele von uns haben Leitungsfunktionen, sei es in der Familie, sei es bei der Arbeit oder in der Kirche. Überall müssen wir Argumente prüfen und Entscheidungen fällen. Salomo ist hier das beste Beispiel. Er bat Gott um Weisheit für seine Rolle als König und er wurde zum einflussreichsten König, den Israel je hatte. Lass mich zusammenfassen. Weisheit und Erkenntnis sind unglaublich nützliche Werkzeuge, die wir in vielen Bereichen unseres Lebens gut gebrauchen können. Lasst uns die Weisheit und die Erkenntnis, die wir jetzt schon haben, einsetzen, um unseren Freunden Gutes zu tun. Wichtig ist mir aber auch, Weisheit ist keine Bedingung, um in die Kirche zu kommen oder um zu Gott beten zu können. Es ist keine Voraussetzung, um gerettet zu werden und von Jesus angenommen zu werden. Gottes Arme sind für jeden offen. Aber Weisheit ist ein nützliches und hilfreiches Werkzeug. Darum lasst uns unsere Weisheit einsetzen. Ich habe euch ein paar praktische Tipps vorbereitet. Wie sollen wir denn nach Weisheit streben? Und wir sollen sie suchen wie einen großen Schatz. Aber wie kann das konkret aussehen? Hier gilt das Sprichwort, man lernt nie aus. Lernen kann man auf ganz unterschiedliche Arten. Glücklicherweise können wir Gelerntes weitergeben und wir müssen nicht alles selber herausfinden. Und darum ist mein erster Tipp, lesen. Lest die Bibel. Lest gute Bücher und lernt so von studierten und gescheiten Menschen. Wobei, heute muss man ja Bücher nicht mehr unbedingt lesen, man kann sie hören, man kann Podcasts hören oder man kann Videos schauen. Man findet auf YouTube jede Menge Vorlesungen und gute Videos. Gratis, einfach verfügbar. Es gibt aber unendlich viele Bücher und Angebote und es ist nicht ganz einfach, die guten zu finden. Meine Taktik ist, das Neue eher zu ignorieren und mich an die Klassiker zu halten. Ich habe euch einige Tipps mitgebracht, wie man sich apologetisch fortbilden kann. Und für alle, die jetzt gesagt haben, lesen ist nicht so meins, denen würde ich die Chroniken von Narnia empfehlen. Die sind ganz einfach zu lesen. Es sind Kinderbücher von C.S. Lewis. Ich habe kurz seine Geschichte erwähnt. Er hat sie geschrieben, um Kindern die Bibel zu erklären. Er macht das aber so gut und so spannend, dass auch Erwachsene viel über Gott lernen können. Ich kann auch alles andere von C.S. Lewis empfehlen. Er hat Geschichten für Erwachsene geschrieben, zum Beispiel. Das ist eine Geschichte. Und das Besondere ist, dass er Geschichten nicht um der Geschichte willen schreibt. Das hier zum Beispiel heißt, du selbst bist die Antwort. Es gibt noch mehr, wenn es euch interessiert, da könnt ihr mich nachher fragen. Er schreibt die Geschichten nicht um der Geschichte willen, sondern er behandelt immer ein Thema. Und er beschreibt es. Und das auf eine Art und Weise, wie ich es noch kaum je Sachthemen in Büchern behandelt gesehen habe oder gelesen habe. Seine Sachbücher sind etwas schwieriger zu lesen. Das da ist noch ein einfacheres davon. Pardon, ich bin Christ, ist eigentlich bekannt. Ist so ein apologetisches Standardwerk. Und die meisten seiner Sachbücher sind etwas schwieriger zu lesen, aber sie sind inhaltlich brillant und immer noch hochaktuell. Ein weiterer Tipp ist der Autor Lee Strobel. Er ist Amerikaner und war investigativer Journalist und Atheist. Als seine Frau Christ wurde, wollte er ihr beweisen, dass die Bibel falsch sei und Jesus nie gestorben ist. Er dachte, dafür müsste ein Wochenende eigentlich reichen. Schlussendlich hat er 2 Jahre lang recherchiert und ist zum Schluss gekommen, dass Jesus tatsächlich und historisch auferstanden sein muss. Seine Reise zu Gott hat er im Buch Der Fall Jesus festgehalten. Es gibt auch einen Film zu diesem Buch und auf Spotify findet ihr zum Beispiel auch Podcasts von und über ihn. Und ein dritter Buchtipp, wer sich mit Christentum, Wissenschaft und Apologetik auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich die Werke von John Lennox. Von ihm ist auch das Beispiel mit dem Wasserkocher da. Er ist emeritierter Professor für Mathematik in Oxford und er befasst sich sehr eingehend mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Religion. Online findet man einige Vorträge und Streitgespräche mit führenden Atheisten. Das Buch da, Gott im Fadenkreuz, ist eigentlich eine Erwiderung auf die aktuellen Bücher führender Atheisten. Ja, seine Bücher sind sehr prägnant und einfach geschrieben und sie bieten aber inhaltlich auch sehr viel Potenzial, sich weiter in die Themen zu vertiefen. Das soweit zu den Buchtipps. Der zweite praktische Tipp wird etwas kürzer. Er ist, diskutiert miteinander. Diskutieren hilft, eigene Überlegungen zu formulieren, zu prüfen und weiterzuentwickeln. Es ist dabei völlig okay, falsch zu liegen, Dinge nicht zu wissen oder auch mal seine Meinung zu ändern. Man kann auch Unwissenheit zugeben. Das ist alles völlig okay. Stellt auch einem Freund einmal eine Frage, die euch bewegt. Oder vielleicht fällt es euch leichter, über etwas Aktuelles zu diskutieren. Was denkt ihr, würde Jesus zum Burka-Verbot meinen? Probiert es aus und stupst nach dem Gottesdienst jemand an. Oder vielleicht ladet ihr einen Freund zum Kaffee ein. Ganz allgemein ist es aber immer besser, sich mit wichtigen Themen zu befassen, als mit unwichtigen. Und der dritte Tipp ist, sucht euch Herausforderungen. Weisheit gewinnt man auch durch Erfahrung. Übernehmt Verantwortung und macht immer wieder mal etwas, das ihr noch nicht könnt. Dass ich heute hier stehe, ist so eine Herausforderung für mich. Und ich meine damit nicht, dass ihr noch mehr machen sollt, als ihr sowieso schon macht, aber vielleicht einmal etwas Neues. Ja, ich möchte euch Mut machen, nach der Weisheit und der Erkenntnis Gottes zu suchen und darin zu wachsen. Findet heraus, wer und wie Gott ist. Setzt eure Weisheit bewusst als Werkzeug ein und tut damit Gutes für euch und eure Freunde. Ich möchte mit einem Gebet von David schließen. Weisheit und Erkenntnis sind Werkzeuge von Gott. Aber Wissen und Intelligenz wird immer auch von Menschen bewundert. Ich aber möchte die Weisheit, die mir Gott geschenkt hat, nicht einsetzen, um bewundert zu werden. Ich möchte sie einsetzen, zu Gottes Ehre, zu seiner Ehre allein. Hier das Gebet von David. Vater im Himmel, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Weg. Amen.